Guten Morgen, meine Lieben. Ich hatte vorher anfangs zu Renate gesagt, mal schauen, wer von uns allen, die heute vorne stehen, am aufgeregtesten ist. Und wenn ihr so Zähne klappern hört, das bin ich. Also es ist immer wieder erstaunlich, ja, wie Gott uns führt und ich freue mich sehr, heute Morgen hier mit euch zusammen zu sein und hier und heute mit euch über das Wort Gottes nachzudenken und gemeinsam mit euch im Worte Gottes zu schauen und zu schauen und zu prüfen und zu überlegen, was ist das, was Gott zu uns durch sein Wort sagt und was möchte er uns mitteilen. Ich möchte euch nochmal, ehe ich ins Wort Gottes einsteige, möchte ich euch noch mal ein bisschen auf unsere Reise in der Gemeinde, die wir vor anderthalb, zwei Jahren knapp angefangen haben, möchte ich euch ein bisschen abholen und euch zeigen, den Weg, den wir gegangen sind und wo wir jetzt sind. Wir haben uns vor, korrigiert mich, knapp zwei Jahren auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, Jesus baut seine Gemeinde, welche Gemeinde bauen wir? Und wir haben versucht, anhand der Heiligen Schrift, ja, anhand der Aussagen von Herrn Jesus zu schauen, am Beispiel eines Körpers, also wir haben einen menschlichen Körper genommen und haben geschaut, was sind die Grundsteine, wie hat Gott sich das gedacht, dass seine Gemeinde gebaut werden soll. Dann haben wir geschaut, uns Skelett angeschaut, ja, als Konstrukt, als Stabilität für den Körperbau. Wir haben uns die Muskeln angeschaut. Das sind natürlich Metaphern, also alles Bilder. Ja. Das haben wir uns jetzt nicht wörtlich oder bildlich angeschaut, sondern das sind nur Bilder. Und dann haben wir innere Organe angeschaut und uns das Haupt angeschaut. Und natürlich können wir das Thema nie vollumfänglich und vollständig abschließen, ja. Aber wir sind irgendwann mal zu einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, die Themen, die wir uns anschauen wollten, ja, haben wir angeschaut und jetzt wollen wir einfach ein Stückchen praktischer werden. Wir wollen einfach nur ein Stückchen weitergehen und schauen, was bedeutet das, ja. Und dann haben wir uns auch entschieden, dass wir dieses Jahr, als wir dieses Jahr angefangen haben, haben wir uns mit dem Thema beschäftigt oder wollen wir uns dieses Jahr auf der Reise mit dem Thema beschäftigen, was Jesus angefangen hat. Also im Grunde müssen wir uns das vorstellen, als der Herr Jesus auf dieser Welt gewandelt ist, ja, hat er seine Jüngern sehr, sehr viel beigebracht. Er hat sie gelehrt, er hat sie unterrichtet und dann, als er gekreuzigt, als er auferstanden und als er zum Vater aufgefahren ist, hat er den Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem, ja, und ich werde euch einen Beistand senden. Und dann kam der Heilige Geist. Und das ist das, was wir den letzten Sonntag zum Beispiel uns angeschaut haben oder auch die Male davor, wo der Heilige Geist praktisch, wo die Jünger gewartet haben und der Heilige Geist ausgegossen worden ist und in den Jüngern und durch die Jünger gewirkt hat. Und im Grunde, genau, Apostelgeschichte ist ein sehr, sehr guter Beispiel dafür, wie eine Gemeinde gebaut wird oder wie das, was der Herr Jesus angefangen hat, wie das fortgeführt werden soll. Ja, welchen Anteil wir als Jünger Jesu haben und was ist unsere Aufgabe in diesem, im Reich Gottes und auch in seiner Gemeinde. Und damit wollen wir heute, also ein Stückchen heute einfach fortfahren. Joel hat das schon gesagt, ne, in unserem gelben Programm, da steht immer irgendwie ein Thema und ein Abschnitt und heute soll es um die Heilung eines Gelähmten gehen aus der Apostelgeschichte 3. Und jetzt will ich nochmal eine Sache vorher wissen. Ist jemand heute das erste Mal in dieser Gemeinde? Ja, herzlich willkommen, genau, herzlich willkommen. Schön, genau, schön, dass Sie oder du da bist. Wir freuen uns, genau. Das ist das eine. Das zweite, ich habe mir erlaubt, Folgendes zu machen. Ich habe mir erlaubt, jetzt euch nicht im Voraus die Punkte zu nennen, auf die ich eingehen werde. Also ich möchte euch ein bisschen schon mal verraten, es werden drei Schwerpunkte sein. Ja, am Ende werde ich das alles in Form von drei Fragen versuchen zusammenzufassen und mal schauen, ja, ob ihr die drei Schwerpunkte rausgefunden habt. Ja, das ist vielleicht eine kleine Challenge, Hausaufgabe für euch, ja, dass ihr einfach auch mal nicht einfach nur die ganze Zeit wegknickt, ja, sondern das irgendwas mitverfolgt. Und eine Sache, die mir auch immer am Herzen liegt, ja, das ist nämlich das hier, das ist das Wort Gottes. Ja, dass ich bitte euch auch ganz eindringlich drum, wenn ich eine Stelle, ich werde jetzt nicht so viele Stellen nehmen, wenn ich eine Stelle in der Heiligen Schrift aufschlage, dass ihr diese Stelle bitte auch in der Heiligen Schrift nachliest. Ja, das ist einfach, Gott spricht durch sein Wort. Ja, und das ist etwas auch ganz, ganz Wertvolles und ganz, ganz Kostbares. Und ich möchte euch ermutigen, einfach das, was ich lese, ja, aus der Heiligen Schrift, dass ihr da auch mitliest. So, jetzt kommen wir zu der Stelle. Und auch da mache ich jetzt wieder eine kleine Ausnahme. Ich will nicht in Kapitel 3 anfangen, weil da sind zwei wichtige Aussagen schon im Kapitel 2 gemacht worden. Und aus denen möchte ich anfangen. Also ich fange in der Apostelgeschichte Kapitel 2 und zwar ab dem Vers 43 an. Wer die Bibel dabei hat, tu die Bibel auf und lies. Ja, und genau. Also Apostelgeschichte 2. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubige waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Besitztümer und verteilte diese unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachten das Brot in den Häusern, nahmen die Speise und frohlockten in der Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zu Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und jetzt geht's im Kapitel 3 weiter, Apostelgeschichte. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann hergebracht, der lahm war vom Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass es derjenige war, der um die Almosen willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurde mit Verwunderung, Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief das ganze Volk voll Erstaunen vor ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Bis hierher. Ich möchte noch mal einmal kurz beten und dann. Himmlischer Papa, du bist wunderbarster Gott. Du hast alles geschaffen, Herr. Du hast alles bestimmt. Und alles, die Zeit, wir, jeder Augenblick, es ist alles in deiner Hand. Du bist wunderbarster Gott. Und ich bitte dich und lege dir diese Stunde in deine Hand. Und bitte dich, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns zu uns durch dein Wort sprichst und dass dein Wort in unsere Herzen hineinfällt und dass daraus eine Frucht entsteht für die Ewigkeit, zum Lob und Preis deines herrlichen und heiligen Namens. Ich bete dich im Namen Jesu Christi. Amen. Jo. Also, wir sehen, Wir sehen, es gibt genau zwei Verse, die ich vorgelesen habe, auf die, zwei Aussagen, auf die ich mich nochmal zurückgreifen wollen würde. Und zwar, es geht einmal darum, dass die Christen zu der Zeit, also Kapitel 2, Vers 46, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, ja, und brachten das Brot in den Häusern. Jetzt müssen wir uns natürlich das so vorstellen, dass in der Zeit es so eine christliche Gemeinschaft, wie die jetzt hier haben, gab es noch nicht. Ja? Der Herr Jesus wandelte mit seinen Jüngern, er lehrte sie, ja? Aber es gab praktisch den Tempel oder die Synagogen, wo die Juden sich zu treffen pflegten. Ja? Und hier ging es um, also es war in Jerusalem, ja? Und sie trafen sich immer im Tempel. Das war der Ort, also wenn gläubige Menschen Gott gesucht haben, sind sie zu der Zeit einfach um bestimmte Zeit einfach aufgestanden und in den Tempel Gottes gegangen. Da, wo die Herrlichkeit Gottes wohnte oder wohnt, da sind sie alle hingegangen. Das ist der Grund, warum auch Petrus und Johannes, ja, nicht irgendwo, also wir lesen, dass sie auch in den Häusern Brot gebrochen haben, ja, Gemeinschaft hatten, aber, ja, zum Gebet, zum Beten sind sie immer in den Tempel gegangen. Und das lesen wir, viele Christen pflegten oder alle Christen pflegten in der Zeit, die Gott in der Gemeinde hinzugetan hat, gingen in der Zeit in den Tempel. Ja, und das schien zu der Zeit auch gar kein Problem zu sein. Und es steht geschrieben, also, dass die um die neunte Stunde gingen. Ja, jetzt wird ein bisschen verwirrend. Die neunte Stunde, damit ist gemeint 15 Uhr. Ja, ich übersetze ein bisschen. Ja, warum, weiß ich auch nicht, aber so ist das. Und auch hier muss man nochmal eine Sache wissen. Also es gab drei Zeiten, ja, wo man zu beten pflegte. Einmal 9 Uhr morgens. Das war die Zeit, wo morgens Opfer gebracht worden sind. Dann gab es um die Mittagszeit, so Richtung 12. Ja. Und dann gab es nochmal die Zeit des Abendgebets oder Abendopfers. Das war so Richtung 15 Uhr. Ja. Das sind diese drei Zeiten. Und zu diesen Zeiten gingen Leute in den Tempel, um zu beten, um die Herrlichkeit Gottes zu suchen. Und das ist, was wir hier auch wiederfinden in der Apostelgeschichte 3, wo Petrus und Petrus und Johannes losgegangen sind, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, um zu beten. Und dann sehen wir auch nochmal eine andere Aussage, die ist im Vers 43. Ja? Die ist auch nicht weniger interessant. Da steht es nämlich, viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Nun ist es so, dass uns diese ganze Wunder und Zeichen, die durch Apostel geschahen, nicht wirklich überliefert worden sind. Es ist nur geschrieben, dass viele Zeichen und Wunder geschahen. Und eines davon, und das ist das, was jetzt hier im Kapitel 3 beschrieben wird, eines dieser Wunder, ja, sehen wir hier dann vor Ort an dieser Stelle. Ja. Und da geht es darum, dass da saß ein Mann, ja, der wurde jeden Tag, der Mann war 40 Jahre alt, der war vom Mutterleib gelähmt, ja. In welchem Stadium, ob er vollständig gelähmt war oder ob er, wie auch immer, das ist hier nicht beschrieben. Das steht nur beschrieben, dass er nicht bewegungsfähig war und es, wer auch immer diese Leute waren, ja, es gab Leute, die diesen Mann jeden Tag hingebracht haben in diesen Tempel, dort vor diese schöne Pforte hingelegt haben oder hingesetzt haben, damit er um Almosen beten kann und später zu einer bestimmten Zeit diesen Mann von da abgeholt haben. Ja, das ist das, was hier beschrieben ist. Ja, und ich finde, das ist auch für uns ein Stückchen, ja, sehr deutlich oder ja, vielleicht ein Hinweis, dem auch wir nachgehen können. Ja, ich sehe, das war zu der Zeit mit einer ganzen Menge Umstand verbunden. Ja, es ist ja nicht so, dass man, keine Ahnung, dem dann irgendwo hingepackt hat, auf dem Rollstuhl rübergefahren hat, sondern ich vermute mal, dass sie ihn irgendwie hingetragen haben. Das war schon eine ganze Menge Umstand. Und dennoch waren diese Leute darum bemüht, dass dieser Mann an diese Stelle hingebracht wird. Ne? Das ist das eine. Das zweite ist, ja, dieser Mann, der war gelähmt und Fakt ist, er konnte jetzt nichts anderes tun, als zu betteln. Ja, dessen muss man sich auch einfach vorstellen. Ja. Es gibt, keine Ahnung, heute kann man ja vielleicht den einen oder anderen Beruf erlernen. Keine Ahnung, vielleicht hätte er Schuhmacher werden können, wenn er seine Hände bewegen konnte. Vielleicht hätte er Buchhalter werden können. Ja. Aber zu der Zeit war es üblich, dass der Beruf innerhalb der Familie weitergegeben wird. Also sprich, wenn ich ein Schmied bin, dann lernt mein Kind das Schmiedwerkzeug, ja, oder Schmied sein, ja, und das wird einfach weitergegeben. Und weil er gelähmt war, konnte er praktisch das nicht wirklich weiter tun, anscheinend, was seine Familie tat. Also war er darauf angewiesen, ja, dass er praktisch jeden Tag an eine Stelle kommt und jeden Tag an dieser Stelle sitzt und bettelt. Ja? Auch ganz interessant und ganz wichtig, was ich auch nochmal darüber nachgedacht habe, und zwar, es gab ja kein Bürgergeld zu der Zeit. Ja? Hätte ja auch sagen, also der Mann hätte auch sagen können, also sorry, ich bin so krank, so gelähmt, ja. Ich kann nichts tun, also tut mir leid, ich mache nichts. Sondern er hat sich aber auch ganz bewusst dafür entschieden, dass in welchem Umfang er auch gelebt hat, haben mag. Ne? Das können vielleicht seine Freunde sein, das kann seine Familie sein. Das ist hier nicht beschrieben. Aber in dem Umfang, wie er gelebt hat, ja, hat er sich dafür entschieden, dass er zwar Sozialabgaben von der Gesellschaft erhebt, ja, indem er die Gesellschaft anbettelt, ja, aber er fällt nicht auf die Tasche seiner Familie oder seiner Freunde. Ja. Also im Grunde, er tut das, was er vorgefunden hat oder wofür er sich entschieden hat, zu tun. Auch interessant ist, der Zeitpunkt, zu dem er an dem Tempel, an dieser schönen Pforte sitzt. Und zwar, das ist die Zeit, wie ich vorher gesagt habe, des Abendgebets, so 15 Uhr. Und meistens ist es so, dass, also ich würde jetzt eher sagen, dass es der Zeitpunkt ist nicht ganz zufällig gewählt, ja, wenn Leute zum Tempel, zum Anbetung Gottes kommen, ja, wenn Leute zum Herrn kommen, wenn sie in einer bestimmten Anbetungshaltung sind, wenn sie Almosen Gott bringen und vor dem Eingang der schönen Pforte jemanden sehen, der wirklich leidet, ja, und gelähmt ist, ist vielleicht die Bereitschaft, ein paar Euros mehr zu geben, ja, eher vorhanden, als wenn er irgendwo sitzen würde. Ja. Also das muss man vielleicht auch nochmal bedenken. Und was man auch noch bedenken sollte, wenn da nichts zu holen gäbe, also nicht zu holen wäre, ja, würde er da nicht jeden Tag hingelegt und abends wieder abgeholt werden. Das muss man sich, über diese Sache muss man sich bewusst werden. Warum sage ich das? Ja, warum erzähle ich und reite ich so dolle auf diesem Mann? Also zum einen, dass er sich natürlich mit seinem Zustand abgefunden hat, ja, und das ist nicht ganz so, also wie gesagt, aus heutiger Sicht ist das vielleicht, wenn wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, ist es immer einfacher zu sagen, oh, er hätte, könnte. Aber dieser Mann hat sich eigentlich mit seinem Zustand komplett abgefunden. Ja. Er hat das getan, was er tun musste, damit er lebt. Ja. Und dennoch finde ich das zum Beispiel ein ganz, ganz trauriges und ganz, ganz, bitteres Bild ein Stück. Wisst ihr warum? Weil das ein Stück unserer, also dieser Mann, das ist vielleicht auch ein Abbild für unsere Natur, für unsere eigene Natur. Ja? Jetzt muss man sich das auch mal, das Bild vorstellen. Dieser Mann, ja, sitzt so nah an der Gegenwart Gottes, an dem Ort, wo die Gegenwart Gottes erscheint. Er hat keine Kraft, keine Möglichkeit, von alleine in diese Gegenwart zu kommen. Er geht jeden Tag, er kommt jeden Tag in die Gegenwart Gottes. Nicht in die Gegenwart, vor die Gegenwart Gottes, also vor diese schöne Pforte. Und jeder geht an ihm vorbei und geht in die Gegenwart, sucht jeder Mensch, der zum Tempel kommt und in den Tempel hineingeht, geht dahin, um die Gegenwart Gottes zu suchen. Und dieser Mann, das ist nämlich genau das Traurige an dieser Sache, der ist so nah an der Gegenwart Gottes. Der ist so nah, aber gleichzeitig so fern, weil er nämlich seinen Zweck, er hat sich abgefunden mit der Situation. Er ging zum Tempel nicht, um Gott zu suchen, sondern um Geld zu verdienen für seinen Unterhalt. Und wisst ihr, und das ist etwas, was ich vielleicht auch an dich heute richten möchte. Ich weiß nicht, wie, mit welcher Herzenseinstellung, mit welchen Beweggründen du hierher gekommen bist. Vielleicht hat dich jemand hierher wie diesen Mann hingetragen und praktisch hier so irgendwo platziert oder mitgeschleppt. Ich weiß es einfach nicht, weil ich dein Herz und dein Motiv nicht kenne. Und das ist so ähnlich. Du sitzt vielleicht so nah, ja, an dem Ort, wo Gott verherrlicht wird, wo die, über Größe Gottes gesprochen wird, wo Gott sich offenbart und zu dir spricht, ja, aber du hast keine Kraft, weil deine Lähmung trennt dich davon. Du kannst nicht in die Gegenwart Gottes reinkommen, auch von alleine, ja, wir Menschen können auch von alleine, ja, nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Es muss ja Jesus Christus uns retten, weil ansonsten sind wir für immer verloren. Ja? Und vielleicht geht es dir heute auch so, dass du hier sitzt und fragst dich die ganze Zeit, was mache ich hier? Ja? Vielleicht sitzt du hier und denkst an irgendwelche andere Sachen, als nur an die Gegenwart Gottes. Und ich möchte dich einfach dazu, ja, ermutigen, dazu einladen, dazu darum bitten, dass du vielleicht nach diesem Gottesdienst Ältesten, ja, jemanden ansprichst und einfach suchst und schaust, dass du in den Frieden Gottes hineingehst, dass du diese Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit Gottes nicht draußen bleibst, sondern reingehst und suchst da, wofür der Tempel eigentlich bestimmt ist, ja, wo du Gott begegnen möchtest und wo Gott dir begegnen mag. Dann gibt es noch mal eine weitere Sache, die auch noch recht interessant ist, und zwar knapp 60 Tage zuvor war der Herr Jesus auch im Tempel. Ja, wir sind jetzt praktisch nach Pfingsten, ja, Pfingsten 10 Tage nach Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern, ja, um die Ostern, also Karfreitag, ja, davor war der Herr Jesus auch einige Tage im Tempel und hat dort gelehrt, ja, und unterrichtet. Und zum Beispiel, da gibt es eine Stelle, und auch da lade ich euch mal kurz dazu ein, Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Da geht es um die zweite Tempelreinigung, als der Herr Jesus nach Jerusalem gekommen ist und in den Tempel reingegangen ist und den Tempel die ganzen Geldwechsler da rausgeschmissen hat, dann steht auch ein ganz interessanter Vers, und zwar der Vers 14. Also Matthäus Evangelium, Kapitel 21, Vers 14. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Also nochmal. Es kamen Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Ja? Und wisst ihr, in dem Moment hat mich einfach die Frage bewegt, warum hat er diesen Mann nicht geheilt? Der saß, Alex?
Vielleicht war er nicht da.
Ja, steht geschrieben aber, dass er täglich da war. Ja, vielleicht hat er keinen, der ihn dahin tragen könnte. Ja, vielleicht hat er keine Ahnung, was für einen Grund. Ja? Also ganz offen gestanden, ich weiß es nicht. Ja? Also so genau die Frage zu beantworten, kann ich nicht. Ja? Der einzige Grund, den ich mir geben kann, und zwar ist, weil Gott für alles seinen Zeitpunkt hat. Ja? Er hat für diesen Mann den Zeitpunkt bestimmt, der 60 Tage später sein soll. Ja? Gott hat für jeden von uns, für jeden von uns, egal wer wir sind, in welcher Situation wir uns befinden, wo wir sind, hat für jeden von uns einen Zeitpunkt bestimmt. Und der Zeitpunkt, an dem dieser Mann geheilt werden soll, sollte nicht 60 Tage zuvor, sondern 60 Tage später, als Petrus und Johannes in diesen Tempel reingegangen sind. Weil das war der Moment, wo die Herrlichkeit Gottes auch nochmal deutlich und ersichtlich kommen sollte. Dann sehen wir, dass, kommen wir zu der Begegnung. Wir sehen, dass Petrus und Johannes losgegangen sind. Was ich nicht weiß, ob sie, ja, als sie losgegangen sind, ob denen bewusst war, was so alles auf sie zukommen wird, was sie heute erleben werden. Ja? Die sind losgegangen. Die haben, also da steht auch über sie wörtlich geschrieben, dass sie immer in der Gegenwart Gottes waren. Sie waren im Gebet, ja, und in der Lehre. Das war das, wofür sie sich ausgesondert haben und wofür der Herr sie auch bestimmt hat. Und sie waren die ganze Zeit, haben sie in der Gegenwart Gottes gelebt und Gott gesucht. Und jetzt waren sie auf dem Weg in den Tempel. Jetzt frage ich euch mal einfach nur so eine Situation. Ja? Seid ihr schon mal jemandem begegnet, der euch um Geld bettelt oder anbietet? Ja, okay. Was ist denn seine Intention oder die Intention oder der Wunsch dieser Person? Ne? Möglichst Mitleid, ja, erwecken, ja, gewisse Empathie bei dir, dein Herz ein Stückchen zu gewinnen, ja, weil er möchte ja von dir etwas empfangen. Er möchte etwas, oder die Person möchte etwas von dir bekommen. Also die Person, die bettelt, sucht meistens und schaut, dass sie einfach dich dazu hinkriegt, dass du einfach auch mehr Mitleid hast, ja, und dann vielleicht auch tiefer in die Tasche greifst, als du vielleicht dir gedacht hast. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, ja, aber ich versuche, solche Situationen zu meiden. Ich erkläre auch, warum, weil ich persönlich selbst nicht weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ja. Also auf der einen Seite gibst du etwas, ja, hast du schlechtes Gewissen, weil wirklich geholfen der Person hast du auch nicht. Ja. Selbst wenn du sagst, okay, komm mit mir, ich kaufe dir was zu essen oder einen Kaffee, richtig geholfen hast du der Person auch nicht. Ja. Gibst du gar nichts, ja, hast du auch nicht gut gehandelt. Also so, ich habe immer dann so ein gewisses schlechtes Gewissen und muss mich dann mit mir auseinandersetzen. Ja? Und ich sage es euch ja so, meistens versuche ich dann irgendwo solche Situationen zu umgehen. Aber hier ist es anders. Petrus und Johannes weichen diese Situation nicht aus, sondern als dieser Mann sie anspricht, ja, sprechen sie ganz bewusst diesen Gelähmten an und sagen, schau uns an. Sie sagen zu ihm einfach, schau uns an. Und ich vermute, dass dieser Gelähmte in dem Moment einfach gedacht hat, okay, wenn sie jetzt sagen, schau uns an, ja, dann wird es jetzt gleich was geben. Ja, dann steht auch geschrieben, da, er schaute sie an, in der Erwartung von ihnen etwas zu bekommen. Ja? Und ich weiß auch nicht, was Petrus, also ich stelle mir einfach diese Situation vor, wie es mir so gehen würde. Ja? Ich würde gehen, dann sehe ich jemanden, ja? Und die haben wirklich anscheinend das Verlangen gehabt, diesen Mann anzuschauen, ja? Und auch bewusst ihn anzuschauen, dann haben die ihn angeschaut. Und dann muss ja denen etwas bewusst oder etwas deutlich geworden sein. Und ich möchte aber diese Situation oder das einfach dazu nutzen, dass wir auch an uns vielleicht ein Stückchen appellieren und an uns vielleicht ein Stückchen zur Verantwortung aufrufen. Ja? Vielleicht sollten wir einfach wirklich auf den Nächsten achten. Wenn wir gehen, ja, sollen wir vielleicht einfach auf den Nächsten achten und nicht vorbeilaufen. Ja? Vielleicht sollen wir einfach mal Gott bewusst bitten, ja, dass er uns zeigt, ob ein Nächster, ja, unsere Hilfe braucht. Und dann, wenn wir wissen, wenn wir sehen, ja, dass jemand Hilfe braucht, dass wir dann einfach auch stehen bleiben und nicht einfach nur irgendwelche Sachen tun oder so, sondern dass wir uns einfach Gott darum bitten, dass Gott uns genau zeigt, was ist genau das, was der andere braucht. Denn häufig ist das so, dass der andere denkt oder stellt sich vor, dass er etwas braucht, wie hier zum Beispiel der Gelähmte, dass er Geld braucht, ja, Almosen, ja. Aber was er in Wirklichkeit braucht, ist was anderes. Und wir brauchen auch, wenn wir kommen, wenn wir begegnen, wir müssen auch wissen, was ist das, was ist das, Gott uns wirklich zeigt, was ist das, was der andere braucht, was kann ich, was hat Gott mir gegeben, was ich dem anderen geben kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wisst ihr, und das finde ich so, so gewaltig und so brutal, ja. Der Petrus sagt dann einfach, sagt er, okay, du möchtest Gold oder Silber. Das habe ich nicht. Wisst ihr, und das ist auch vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja. Wir müssen nicht das geben, was wir nicht haben. Oder wenn, nur weil einfach jemand von uns etwas erwartet oder wir uns denken, okay, das ist etwas, was alle von mir erwarten, was ich zu geben habe. Nein, das müssen wir nicht geben. Wir müssen genau wissen, was ist das, was ich habe, was Gott mir gegeben hat, und was ist das, was Gott möchte, das, was er mir gegeben hat, was er möchte, dass ich dem anderen gebe und dass ich dann auch diese Bereitschaft habe, dem anderen genau das zu geben, was er mir gegeben hat, was ich von Gott empfangen habe. Denn das, was ich von mir aus geben kann, das ist eher so Gold und Silber. Klar, machen wir uns nichts vor, ja. Ohne Geld, ja, wird er kein Brot sich kaufen können und wird nicht essen können, ja. Aber machen wir uns auch nichts vor. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern aus jedem Wort, was aus Gottes Mund rauskommt. Und hier ist es so, ja, hier ist es ganz einfach, ja, Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Er weiß ganz genau, das habe ich nicht. Aber er sagt, er weiß auch ganz genau, das, was ich habe, ja, aber das, was ich habe, im Namen Jesus Christi, ja, sage ich dir, steh auf und geh. Das ist das, was er hat. Er hat das von Gott bekommen, ja, und das, was er aus der Hand Gottes bekommen hat, das ist er auch bereit zu geben. Und wisst ihr, das ist vielleicht auch ein kleines Appell an uns heute, ja. Ich merke, muss ich wirklich auch sagen, leider, ja, ich merke, dass ich spreche lieber von mir. Ja? Ich merke, dass ich häufig in eine christliche Gemeinschaft oder egal wohin ich gehe, ja, komme ich eigentlich in der Haltung, ja, na, was gibt es heute hier zu empfangen? Ja? Aber das ist falsch, weil Gott hat jedem von uns etwas gegeben. Ja? Gott hat jedem von uns eine Gabe gegeben zur Erbauung der Gemeinde und der Gemeinschaft. Und das ist der Punkt, ja, worauf ich hinaus will. Ja. Wenn Gott dir etwas gegeben hat, ist es vielleicht an der Zeit, darum zu beten und zu bitten, dass ich in die Gemeinde komme und Gott mir zeigt etwas oder jemanden, wo ich etwas geben kann, ja, und zwar das, was Gott mir gegeben hat. Und nicht, was ich einfach meine, ich zu geben muss. Ja. Weil ansonsten wird das, wie gesagt, das wird eher in Richtung Gold und Silber vergehen, ja, und das ist meistens vergänglich. Aber Petrus wusste ganz genau, was Gott ihm gegeben hat, ja, und er sagt zu ihm, schau mich an, im Namen Jesu Christi. Er hat jetzt nicht kein Hokuspokus draus gemacht, er hat nicht gesagt, so, jetzt beten wir da irgendwas, ja, sondern er hat auch kein Spektakel daraus gemacht, sondern er hat ganz nüchtern gesagt, er hat ihn angeschaut und hat gesagt, im Namen Jesu Christi, steh auf, ja, und geh. Und nahm ihn bei der Hand und zog ihn hoch. Ja. Hat Petrus diesen Mann geheilt? Nein. Und hier möchte ich auch wieder nochmal ein Bild bringen, das, was Uwe sehr, sehr häufig verwendet auch. Und zwar, es geht um das Bild von Michelangelo, ja. Und wo er dann meistens bringt, wenn er Michelangelo das Bild malen würde, und da gäbe es so einen Lehrling, der Michelangelo sagt, hier hast du einen Pinsel, ich muss mal kurz raus, ja, mal du mal weiter. Und der Lehrling dann mit dem Pinsel stehen würde und sagen würde, was soll ich denn hier machen? Ich habe gar keine Ahnung. Ja? Und dann, wenn der Meister, der Michelangelo, den Lehrling an seiner Hand nehmen würde, praktisch, und dann mit dem Pinsel einfach das Bild weitermalen würde. Technisch gesehen wäre das der Lehrling, der dieses Bild malt. Aber faktisch ist das Gott selbst, nee, nicht Gott selbst, also der Meister, der praktisch seine Hand führt. Und genauso ist das auch hier passiert. Das war nicht der Petrus, der diesen Mann geheilt hat, sondern das war Gott. Das war der Herr Jesus, der diesen Lahmen geheilt hat. Nur Petrus war das Werkzeug davon. Und das ist das, wozu ich euch ja ermutigen möchte, dass wir uns einfach prüfen und schauen und Gott als lebendige Werkzeuge so gesehen zur Verfügung stellen. Und jetzt möchte ich nochmal, ich finde das so gewaltig, aber ich möchte euch einfach nochmal als Ermutigung zwei Stellen geben, ja, damit wir auch, weil häufig stelle ich mir auch die Frage, okay, wie kriege ich das denn raus? Was ist genau das, was Gott mir gegeben hat? Ja? Und ich möchte euch einfach mal zwei Stellen vorlesen. Ich bitte euch einfach, die Bibel aufzuschlagen. Und zwar einmal Johannes-Evangelium, Kapitel 15. Da steht im Vers 16 Folgendes. Nicht ihr habt mich erwählt. Der Herr Jesus sagt zu den Jüngern, ne? Zu seinen Jüngern. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihm bieten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ja? Nochmal, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ja? Der Herr Jesus hat seine Jünger, und wenn du Jünger Jesu bist, hat er dich damit auch gemeint. Nicht wir haben gesagt, oh, ich will. Klar, das auch. Aber er hat uns erwählt, damit wir hingehen und Frucht bringen. Und dann ist das möglich, dass wir in seinem Namen etwas bitten und diese Frucht entsteht. Und genau so ist das. Und die zweite Stelle, die mir auch nicht weniger wichtig ist, und zwar, da wird das einfach nur deutlicher, wie diese Frucht, wie das eigentlich zustande kommt, wie das entsteht. Ja? Und zwar, da geht es um die Begebenheit zwischen dem Herrn Jesus und der Samariterin. Und zwar, das ist Johannes Evangelium, Kapitel 4, ab Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn ihr die Gabe Gottes erkennen würdet und wer er ist, der zu mir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihm bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der den Brunnen gegeben hat, selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle vom Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Hier ist es genau der Punkt. Es geht um Wasser, ja, und sie sagt, okay, du hast doch keinen Eimer. Also, ja, sie spricht über das Wasser, über das Geben von materiellen Dingen. Ja, Wasser, was ich normalerweise trinke, um meinen Durst zu stillen. Und da sagt der Herr Jesus zu dieser Frau, klar, du kannst dieses Wasser trinken und nochmal trinken und nochmal trinken. Du wirst einfach immer wieder Durst haben. Aber das, was ich dir gebe, ja, das ist die Quelle des ewigen Lebens. Und diese Quelle, aus dieser Quelle heraus, ja, wird das Leben quillen und daraus wird diese Frucht entstehen. Das ist das. Ja? Und ich finde das so plastisch und so schön. Und ich möchte euch einfach nur ermutigen, schaut und sucht. Ja? Was ist das, was Gott euch an Gaben gegeben hat, was ihr zum Wohl, zur Erbauung der anderen einsetzen könnt und sollt und dürft. Ja? Und dann kommt nochmal der letzte Punkt, zu dem ich komme. Und zwar, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal was Hand gebrochen hat oder sowas. Also jetzt nichts Tolles, aber ich habe es bei meinem Kind gesehen. Ja, der hatte mal irgendwie einen Arm gebrochen. Und er durfte dann 6 Wochen Gips tragen und dann noch irgendwie 4 Wochen weiter und so weiter. Und dann wirkte das so, dass der eine Arm ganz normal war und der andere war so dünn. Ja, da war praktisch, weil er die Hand nicht bewegt hat, war der Arm so dünn. Einfach die ganzen Muskeln sind zurückgegangen. Irgendwann mal hat sich das stabilisiert, normalisiert. So, wenn wir jetzt hier diese Situation sehen, wie dieser Mann, ja, der war von der Geburt an gelähmt. Wenn wir es einfach mal anschauen, dass er von Geburt an seine Beine einfach nie bewegt hat. Ja? Und jetzt einfach Petrus ihn hochzieht, einfach am Arm, sagt im Namen Jesu Christi, zieht ihn hoch und der Mann steht auf und dann geht er umher, springt er, ja, läuft rum, hin und her. Ja? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie lange so ein Kind, ja, braucht, bis es lernt, vollständig zu gehen? Das ist auch so eine, also vollständig und sicher zu gehen. Das gibt eine ganze Menge Synapsen im Gehirn, die entstehen müssen und sich verknüpfen müssen, damit diese ganze Gehprozesse, ja, und dann springen und dann alles, ja, das ist eine ganze Menge Sachen, die passieren muss, die ein Mensch lernen muss im Kindesalter, damit das alles verknüpft und geschieht. Und dieser Mann hatte das nie im Leben gelernt. Das heißt, er hatte keine einzige Synapsenverknüpfung in seinem Gehirn, ja, die ihm sagt, also wenn du springst, dann musst du diese Abläufe machen. Er hatte nichts. Ja? Er hatte keine Muskel, er hatte keine Synapsen und jetzt zieht Petrus ihn hoch. Und da steht geschrieben, seine Knöchel wurden fest, ja, seine Muskeln wurden stark und er stand und bewegte sich und sprang und lief umher und so weiter. Und das ist der letzte Punkt, mit dem ich nochmal eigentlich abschließen möchte. Wisst ihr, wenn wir zu Gott mit etwas kommen, wenn wir Gott um etwas bitten, ja, müssen wir damit rechnen, dass Gott seine Herrlichkeit wirken lässt. Ja? Es wird nicht immer, dein Gebet wird nicht immer auf die Weise beantwortet werden, wie du dir das wünschst und denkst. Ja? Sonst wäre es einfach. Ja? Aber Gott hat für alles einen Plan und ein Ziel. Aber, und dazu möchte ich dich auch ermutigen, wenn wir Gott um etwas bitten, wenn wir zu Gott mit etwas kommen, müssen und sollen wir damit rechnen, dass Gott unser Gebet beantworten wird und dass Gott uns durch sein Gebet, nicht dadurch, dass er unser Gebet beantwortet, seine Herrlichkeit zum Vorschein bringen wird. Seine Herrlichkeit wird dadurch einfach größer und stärker. Und das ist etwas, was dazu geführt hat. Und das lesen wir dann auch in den letzten Versen von dem Abschnitt, was ich gelesen hatte. In Apostelgeschichte Kapitel 3, ja, Vers 11 ja, oder Vers 10. Die ganzen Menschen, die drumherum waren, die erkannten diesen Mann. Und die waren erstaunt, was Gott eigentlich bewirkt hat. Ja? Und das ist etwas, womit ich schließen möchte. Ja, ich sage einfach, wenn wir Gott um etwas bitten, müssen wir und sollen wir damit rechnen. Ja? Dass Gott, wenn wir Gott uns zur Verfügung stellen, dass Gott in seiner Herrlichkeit einfach ganz stark sichtbar wird und ganz deutlich sichtbar wird. Und jetzt möchte ich nochmal die 3 Fragen oder 3 Punkte zusammenbringen. Und ich hoffe, ihr habt es richtig abgehackt. Ja? Ich frage die erste Frage und zwar, wie sieht es mit dir aus? Ja? Wo bist du? Bist du vielleicht hier heute in diesem Raum so nah an der Gegenwart Gottes, ja, und vielleicht doch so fern von Gott getrennt, durch Sünde, durch was auch immer, ja, durch deinen Fokus, dass du deinen Fokus ganz anders gelegt hast, dass du dich konzentrierst auf Dinge, die du denkst, sind wichtiger, ja. Ich möchte dich einladen und ich möchte dich bitten und dir sagen, Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben, Gott liebt dich, Gott möchte dich einfach in seine Arme umschließen, er möchte dich als sein Kind. Ja. Verpasse diese Gelegenheit nicht, sondern suche eines der Leute und schau, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was hast du von Gott bekommen? Was hat Gott dir gegeben? Ja. Wo möchte Gott dich gebrauchen? Was ist etwas, was Gott dir gegeben hat, damit du das dem Nächsten gibst? Ja. Und wo ist vielleicht der Nächste, der genau das braucht? Ja. Und das Letzte ist, wenn du betest zu Gott, erwartest du, dass Gott Großes tut und seine Herrlichkeit, seinen Namen verherrlicht? Wenn nicht, dann überdenke deinen. Ja. Wenn du irgendwo Fragen hast, die nicht beantwortet sind, dann lade ich dich ein, dass du entweder die Ältesten suchst, dass du zu jemandem hingehst, zu deinem Vertrauen, ja, und dass du Frieden mit Gott schließt und dass du einfach deinen Blickpunkt vielleicht anders legst und dass du dich vielleicht komplett ausrichtest auf Gottes Weg. Amen.